MDR Kultur im Netz.
Das MDR Kulturcafé zu Gast bei Richard David Precht. Das ist wörtlich zu nehmen. Richard David Precht ist der Gastgeber. Wir sind bei ihm zu Hause in Düsseldorf im Haus des Philosophen. Dankeschön, dass wir hier sein dürfen.
Ja, gerne.
Bei Richard David Precht muss man nicht die Schuhe ausziehen. Wir haben unsere Mikrofone im Arbeitszimmer, Küche, Wohnzimmer, einen Raum aufgestellt. Das aktuelle Buch Tiere denken liegt hier vor uns auf dem Tisch, vom Recht der Tiere und den Grenzen des Menschen. Konkrete lebendige Tiere, Richard David Precht, habe ich bei Ihnen nicht gesehen, bis auf die Fische, ja, die also ein ziemlich großes, ausuferndes Aquarium hinter mir haben.
Mhm. Ja, also ich gehöre nicht in die Kategorie der Menschen, die besonders gerne Tiere anfassen beziehungsweise das inwendige Bedürfnis danach haben. Ich bin auch mit allen möglichen flauschigen Tieren aufgewachsen, also mit Meerschweinchen und mit Katzen. Aber an Katzen habe ich zum Beispiel gemocht, dass die von sich aus kamen. Und so diesen Bezug, dass man so aus einem Tier ein Stofftier macht und so auf den Schoß zieht und sowas, den habe ich nicht. Also ich mag Tiere, ich mag auch diese Form von Tiere, aber ich bin jetzt nicht der Kuscheltyp im Zusammenhang mit Tieren.
Was ja auch ein Gedanke ist aus Ihrem Buch, also so dieses inständige Hineinprojizieren in ein Tier und dieser Hund ist der bessere Mensch und wie der mich anguckt, der versteht mich und das ist etwas, was Ihnen abgeht. Das
ja,
schon immer?
Schon immer. Also wie gesagt, obwohl wir all diese Tiere hatten, fand ich immer am faszinierenden jene Tiere, die ganz weit von mir weg waren, deren Gedanken ich mit Sicherheit nicht lesen konnte und die sich auch überhaupt keine Gedanken darüber gemacht haben, meine zu verstehen. Und das sind Fische und Vögel. Das sind die Tiergruppen, die mich am meisten faszinieren. Und bei meinen Aquarienfischen ist das so, dass sie jetzt schon sehr sensitiv reagieren. Also die können, da gibt es ein paar sehr schlaue drin und sehr dumme. Es gibt kluge und doofe Fische.
Oh, aber ist das nicht die Projektion, von der Sie sprachen?
Es gibt ja komplexere Formen von Organisation, also auch komplexere Formen von Zusammenleben. Die von mir häufig genannten Elefantenrüsselfische haben ein variables Sozialleben. Das gibt es unter Fischen sonst fast gar nicht. Also beim Schwarm führt der hungrigste Fisch den Schwarm an, also der mit dem größten Stoffwechselumsatz. Das ist ziemlich schlicht. Und dann gibt es welche, wo man richtig sagen kann, die entwickeln Sympathien und Antipathien zueinander und die sind geschlechtsunabhängig und vieles mehr. Das verlangt schon ziemlich viel Gehirnschmalz.
Und eine Form von sozialem System sozusagen.
Von sozialen Systemen und diese sozialen Systeme sind variabel.
Mhm.
Das heißt also, je nachdem, wie sich die Tiere zusammenstellen, kann sich ein völlig anderes Sozialverhalten herauskristallisieren und das kennen wir sonst nur von Affen.
Oder aus unserem Leben gruppendynamisch als Menschen. Ich habe Sie das gefragt, weil es hätte hier so aussehen können wie in Grimms Märchen in diesem hier. Und du bunt gescheckte Kuh, was sagst du dazu? Also wo also so, wenn man Ihnen hier zuhört, Sie haben sich so intensiv damit beschäftigt, sich hineingedacht in die Lage der Tiere und auch die Grenze zwischen Tier und Mensch ist bei Ihnen so dünn und unbestimmt, dass es ja denkbar gewesen wäre, wenn man hier einen Stall voller Tiere bei Ihnen mitten in Düsseldorf
Das hätte ich auch vorausgesetzt, dass man sich um die Tiere entsprechend kümmern kann. Und ich bin ja sehr viel in meinem Leben unterwegs. Mhm. Also schon aus dem Grund kann ich eigentlich gar keine Tiere halten. Und das andere ist, es gibt nicht so viele Tiere, die man in einer Wohnung halbwegs artgerecht halten kann.
Und der Unterschied, darauf wollte ich ein Stückchen hinaus, dass leben wir in dem Bewusstsein, dass die Tiere was ganz anderes sind als wir. Und deshalb sagte ich, der ist so dünn und vor allem, wenn man Ihr Buch liest, er ist so ungewiss geworden, dieser Unterschied.
Ja, das ist tatsächlich so, wenn man sich die einzelnen Wissenschaften anschaut, also die Evolutionstheorie zum Beispiel oder die Verhaltensbiologie und dann guckt, was sind denn die ganz großen Unterschiede und je näher man kommt, umso kleiner werden diese Unterschiede. Natürlich nicht zu allen Tieren, sondern man sieht, es gibt halt riesige Unterschiede bestimmter Tierarten, Tiergattungen untereinander. Und da ist dann im Unterschied dazu die Grenze zum Menschen nicht ganz so beeindruckend, wie sie vom Weiten erscheint. Es gibt ein paar Dinge, die Menschen ziemlich gut können und auch besser können als andere Tiere. Aber es gibt hier mal ganz viele Dinge, die andere Tiere besser können als Menschen.
Eindeutig. Sie wollten ja mal Tierparkdirektor werden und zwar vom Ostberliner Tierpark. Mhm. Der Direktor.
Ja, das war ein großer Lebenstraum von mir. Und ich habe mich gut zusammengerissen, als dieser Posten vor 2 Jahren frei wurde, mich nicht zu bewerben.
Wie haben Sie diesen Tierpark Berlin-Friedrichsfelde, wann waren Sie da, 1980 so in der Dreh?
Ja, ich war 1980 im Herbst das erste Mal da war ich 15.
Wie haben Sie den in Erinnerung?
Naja, es ist halt ein Gelände von 160 Hektar. Es ist der größte Zoo der Welt. Also alles andere sind irgendwelche abgesperrten Täler oder solche Parks, aber keine richtigen Zoos. Und das war natürlich wahnsinnig beeindruckend. Und beeindruckend war auch, ich war mit meinem jüngeren Bruder da, der war damals 11. Und wir waren quasi alleine da. Das war so ein vernebelter Novembertag. Und dann in diesem unglaublich großen Zoo. Und da der Zoo nicht fertig war und zur Hälfte aus Provisorien bestand, wusste ich nie, wenn wir irgendwo lang gingen, ob wir eigentlich noch im offiziellen Zoo waren oder ob wir uns heillos irgendwo verirrt hatten.
Genau, in diesen Flächen, die dann noch Zoo werden sollten, von denen man sah schon
irgendwelche... Die aber nicht abgesperrt waren. Ja,
man sah noch irgendwelche Felsen, die da auch schon so künstliche Felsen, die da rumstanden und so. Genau. Ja, und aus der Sicht der Tierrechte, nachdem Sie dieses dicke Buch geschrieben haben, wenn Sie heute der Zoodirektor wären von diesem größten Zoo der Welt, wie Sie es jetzt beschrieben haben, was würde sich da ändern aus Sicht der Tierrechte?
Es würde sich jetzt sicher vieles ändern. Also der eine wichtige Frage würde sich nicht stellen, weil der Tierpark hat keine Menschenaffen. Menschenaffenhaltung halte ich für hochproblematisch. Dann hat der Tierpark auch keine Delfine, was auch gut ist.
Also bei den Menschenaffen muss ich Ihnen widersprechen.
Ja,
nämlich? Ja, die lagen tatsächlich ein bisschen abseits vom Eingang.
Es gab früher einen Menschenaffen.
Ja, aber jetzt hat er keine mehr.
Nein. Also die Menschenaffen wurden quasi mit der Wende abgeschafft. Und dieses finstere Haus, in dem also die Menschenaffen unter skandalösen Umständen gehalten wurden, das war ja nur ein Provisorium gewesen.
Es sollte
ein riesiges Menschenaffenhaus gebaut werden, dazu ist es da nicht gekommen.
Ah ja, okay.
Und da sind heute die Malaienbären drin und das ist noch schlimm genug. Aber das weiß der Direktor des Tierparks selber. Da ist er auch nicht glücklich drüber.
Also es müsste sich eine ganze Menge ändern trotzdem.
Ja, es müsste sich natürlich viel ändern, aber das ist ja in allen anderen Zoos so. Ich meine, die Sensibilität der Besucher gegenüber Zoos hat sich verändert. Wenn man sich einfach anguckt, wie wurden Tiere im 19. Jahrhundert gehalten und wie wurden sie in den 50er Jahren gehalten und wie macht man das heute, dann sieht man natürlich, dass viele Zoodirektoren, so wie sie die Mittel dazu haben, große Anlagen zu bauen, in die Tiere artgerechtes Verhalten ausleben können. Also der Wunsch ist da. Und da sind halt die Zoos in unterschiedlich privilegierten Situationen. Aber es gibt halt eine ganze Reihe von Tieren, Eisbären zum Beispiel, bin ich nicht sicher, ob man die im Zoo halten sollte.
Bei Ihnen gibt es ja das sanfte Argument, dass wir die Tiere immer weniger gebraucht haben historisch, um geistig in unserer Welt klarzukommen. Und so sind die Tiere aus unserer Welt in die Umwelt sozusagen Umwelt geworden, in die Umwelt gerutscht. Sie laufen nicht mehr in unserer Ethik herum, zitieren Sie Albert Schweitzer. Die Versachlichung der Tiere sei der Menschheit, so klingt es aber bei Ihnen, eher passiert, als dass es ihre Schuld wäre, richtig verstanden?
Ja, also es gibt ja diese klassische Anklage, etwa gegen die monotheistischen Religionen, gegen das Judentum, insbesondere gegen das Christentum, bei Schopenhauer. Er sieht also sozusagen das böse Judentum dahinter, dass wir die Tiere schlecht behandeln. Und das ist natürlich nicht so, diese Religionen sind ja nicht von irgendwelchen finsteren Leuten zum Zweck der Unterdrückung der Tiere mal ersonnen worden, sondern die Religionen spiegeln die Kultur und die Lebenswelt der Menschen wider. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob man im alten Indien oder im alten Ägypten lebt. Das alte Ägypten war früher ein Land, das mindestens so fruchtbar war wie die Serengeti in der Regenzeit. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber es gab Elefanten da und es gab Löwen, Flusspferde und so weiter. Und in diesen Kulturen waren die Tiere weitgehend Mitwelt, wogegen sie in den Halbwüsten und Wüstenkulturen, wie in Israel oder wie in Griechenland, eigentlich nur noch Tiere waren, die man ganz konkret gebrauchen konnte und alle anderen hat man ausgerottet. Also Löwen, Leoparden und so hat man ausgerottet und dann war man der Herr über die Herde und da war der Mensch der Herr über Leben und Tod und aus den belebten Lebewesen wurden Sachen. Und das spiegelt sich entsprechend in genau den Religionen dieser semi-ariden Gebiete. Und wir haben ja ein solches Christentum, das ist eine Halbwüstenbewohnerreligion. Da spiegelt sich das wieder.
Das MDR Kulturcafé zu Gast bei Richard David Precht zu Hause in Düsseldorf. Und ich habe Sie eben nach dem Tierparkdirektor gefragt, weil Sie davon erzählt haben in Ihrem Buch und auch in dem Kindheitsfilm Lenin kam nur bis Lüdenscheid. Und weil Sie auch Robert Musil erwähnen in Ihrem Buch Tiere denken jetzt auch wieder, dass fast alle Menschen im Verhältnis zu sich selbst Erzähler sind und sich in ihren Geschichten selbst erfinden. Ist das so?
Ja, also alles, was wir über uns selber wissen oder sicher zu wissen glauben, sind Dinge, die wir zwar vielleicht mal von außen gehört haben, aber die wir uns immer wieder erzählen. Und Identität entsteht dadurch, dass man sich sein Leben immer wieder neu erzählt.
Als Philosoph sind Sie ja zuständig für diese ganz großen Fragen, wie wir werden, was wir sind. als ob wir das dann tatsächlich wüssten, ja, was wir sind. Wie sieht denn die Bilanz bei Ihnen aus? Also wie viel ist tatsächlich selbst erfunden und wie viel ist so dieses berühmte Geworfensein? Also wie sehr hat Sie auf der anderen Seite das Leben erfunden und die Menschen, die Sie getroffen haben?
Ja, ich glaube ganz, ganz stark wie jeden anderen Menschen auch. Also die Autorschaft an der eigenen Biografie wird gemeinhin gewaltig überschätzt. Ich glaube tatsächlich, dass die ganzen Co-Autoren des Lebens, also die Menschen, mit denen man sich umgibt oder die Menschen, auf die man zufällig getroffen ist und von denen man abhängt, wie früher mal Lehrer oder später Chefs.
Veronika Ferres in ihrer Klasse.
War eine Klassenkameradin von mir, aber wir haben in der Schule sehr sorgsam darauf geachtet, dass wir nichts miteinander gemeinsam hatten.
Also die eigene Autorschaft.
Wir leben zwei komplett verschiedenen Welten.
Wieso, war sie damals schon so glamourös?
Nein, sie war gar nicht glamourös, ich auch nicht. Also wir waren beide nicht jetzt die großen Lichtgestalten unserer Jahrgangsstufe, aber wir waren in unserer ganzen Haltung, wir kamen aus völlig unterschiedlichen Elternhäusern, waren wir sehr verschieden.
Ja, die Autorschaft im eigenen Leben, sagten Sie, die wird überschätzt. Auf der anderen Seite erzählen wir uns unsere Geschichten, unsere Identität immer wieder selbst. Wer mal sehr stark einen Begriff Ihnen zugeschrieben hat, wo ich den Eindruck habe, der taucht immer wieder dann auch auf, war Ursula Merz in der Zeit, die hat sie mal als unseren, bewusst auch, glaube ich, mit unseren Bürgerphilosophen bezeichnet, einen bürgernahen, sichtbaren, engagierten Intellektuellen. Wie leben Sie mit diesem Label, was Ihnen da Ursula Merz mal eingetragen hat?
Ich kann da gut mit leben. Also es gehört ja zu den freundlicheren Bezeichnungen, gibt ja auch unfreundlichere. Es ist ja das große Problem, dass es gar nicht so einfach ist zu definieren, was ist denn überhaupt jemand, der Philosoph ist. Also gerade in unserer heutigen Zeit. Und das ist deswegen sehr schwierig, weil es in Deutschland eine andere Tradition des Begriffs Philosoph gibt als etwa in Frankreich. Also die französischen Aufklärer, die für sich in Anspruch nahmen, Philosoph zu sein, ja, wie Voltaire zum Beispiel, waren in erster Linie Literaten, also öffentliche Intellektuelle und keine systematischen Wissenschaftler. Und wir haben heute in Deutschland die Vorstellung, ein richtiger Philosoph ist ein ganz systematischer Wissenschaftler, der ein ganz großes systematisches Werk schreibt, in dem er die Philosophie noch ein kleines Stück weiter wälzt, als sie bisher war. Diese Vorstellung von Philosophie gibt es in dieser strengen Form nur in Deutschland. Und nun haben wir noch das große Problem, dass sich die meisten Philosophen an den Universitäten nicht mehr mit philosophischen Fragen beschäftigen. Das macht die Sache jetzt noch komplizierter.
Sondern also weil sich das so ausdifferenziert hat.
Genau. Die einen sind Historiker, also jetzt Platon-Spezialisten oder Schopenhauer-Spezialisten, aber die sich nicht die Frage stellen, ob das jetzt heute noch stimmt, was Hegel gesagt hat, sondern deren Aufgabe darin besteht, eben Hegel auszudeuten. Oder aus den sogenannten analytischen Philosophen, und das ist die Wissenschaft der Sprachlogik, und die ist für alles das, was sich die Leute auf der Straße unter Philosophie vorstellen, nicht mehr zuständig.
Dann lassen Sie uns wieder direkt zurückkommen zur Philosophie, die also tatsächlich wir uns auf der Straße auch ein Stückchen vorstellen können. Ich stelle mir vor, Richard David Precht ist wirklich ein fleißiger Mensch. Also Sie sind so produktiv, Sie haben so ein Riesenpensum. Wie ist das? Wie funktionieren Sie? Eher aus Lust oder eher aus Angst?
Ja, aus Angst gar nicht. Also tatsächlich sehr stark aus Lust. Ich gehöre zu den wenigen Menschen, die in der glücklichen Lage sind, das, was sie am liebsten machen, als Beruf zu machen. Passioniert zu sein. Und ich bin heute Morgen zum Beispiel um 6 Uhr aufgestanden, weil ich jetzt 2 Tage nicht an meinem Buch arbeiten konnte und so viel Gedanken gesammelt hatte, dass ich einfach nicht mehr schlafen konnte. Also ich hätte noch gern geschlafen, ging einfach nicht mehr. Und dann gehe ich im Morgenmantel an den Schreibtisch und dann geht es auch sofort los. Und das mache ich sehr gerne.
Was mit schlechtem Gewissen? Also das schlechte Gewissen des modernen Menschen, haben Sie nie ein schlechtes Gewissen?
Ja,
und wenn ja, wie viele?
Ja, also das schlechte Gewissen entsteht natürlich dadurch, dass man eigentlich, also ich in meinem Leben und das Gefühl haben andere Leute ja auch, 2 oder 3 Leben bräuchte, um alles das, was man eigentlich machen will, unterzubringen. Also man will ja gleichzeitig noch ein guter Ehemann sein und ein guter Vater sein und seine Freunde nicht vernachlässigen und muss auch seine Steuererklärungen machen. Und das sind all die Dinge, die dann häufig hintan stehen und dann kommt auch das schlechte Gewissen, das ist schon richtig.
Ich habe das jetzt auch so ein bisschen eingespeist in das Gespräch, wegen Max Weber und dem Reformationsjubiläum, also so diese protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Also deshalb wollte ich Ihnen so von der lebenspraktischen Ebene mit dem schlechten Gewissen kommen, weil ich glaube, dass es ein Thema ist für viele Menschen, ja?
Es ist vor allen Dingen deswegen heute so ein großes Problem, weil man ja vergleichsweise viele Lebensmöglichkeiten hat. Also mehr als alle Menschen jemals in der Kulturgeschichte in früheren Zeiten. Das gilt zwar nicht für jeden in der Gesellschaft, aber für die allermeisten, dass sie eine sehr große Auswahl haben. Und selbst diejenigen, die nicht privilegiert sind, haben noch die Auswahl aus 100 verschiedenen Telefonanbietern und 100 verschiedenen Produkten. Und zwischen, aus all dem muss man ständig entscheiden und hat immer Angst, dass man sich falsch entscheidet und dass man sich mit seinen Nahrungsmitteln vergiftet und dass man eine falsche Beziehung lebt zur falschen Zeit mit dem falschen Partner und. Dieser Druck. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich so einen gewissen geistigen Autismus habe und viel in meinen Welten lebe, bin ich nicht ganz so empfänglich dafür. Aber das schlechte Gewissen kenne ich auch. Also selbst wenn Albert Schweitzer mal gesagt hat, das schlechte Gewissen sei eine Erfindung des Teufels.
Es ist.
Nein, er hat gesagt, das gute Gewissen ist eine Erfindung des Teufels. So ist es. Ja. Er war ganz, ganz strenger evangelischer Theologe.
Da hilft Arbeit dagegen, gegen schlechtes Gewissen. Was hilft noch dagegen? Liebe hilft dagegen, Sex hilft dagegen.
Alles das so entspannt, ja, ein Glas Alkohol.
Obwohl Sex kann natürlich auch sozusagen die Abkürzung auch direkt wieder zum schlechten Gewissen sein.
Ja, je nachdem, mit wem man Sex hat, klar.
Denken Sie viel über sich nach?
Ich denke also freiwillig gar nicht gerne über mich nach. Ich bin manchmal gezwungen, über mich selber nachzudenken, wenn ich irgendwo beschimpft werde oder seltsame Kritiken lese oder sowas, ja, wo
das
ich mir dann
zum
immer denke.
Zweiten Mal dieser Gedanke, dass Sie beschimpft werden.
Ja, das ist ja in der heutigen Zeit so. Also wer einigermaßen in der Öffentlichkeit steht, der muss sich heute natürlich ein Beschimpfungspensum oder ein Bepöbelungspensum aussetzen, das es früher nicht gegeben hat. Also früher passierte das ja nicht, dass man die Meinung der Menschen über das eigene Buch erfuhr. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber das war noch vor 20 Jahren so. Als ich zum ersten Mal ein Buch über das Mensch-Tier-Verhältnis geschrieben habe, dann gab es vielleicht 2 oder 3 Rezensionen. Das war das gesamte Feedback. Und wenn man eine Veranstaltung machte, dann kamen im Regelfall die Leute, die es gut fanden. Und ansonsten wusste man nicht, was die Menschen darüber denken. Und heute ist das natürlich was ganz anderes. Da wird natürlich alles, was man macht, wird irgendwie riesig kommentiert. Und natürlich gibt es auch sehr viel Nettes, aber gleiche Ausmaß wird auch mit härtesten Bandagen ausgeteilt.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Bandagen so hart sind? Also wo dieser ja. Ist ja so, wo der Hass herkommt?
Ja, also es ist natürlich so, dass es muss noch nicht mal Hass sein, die Währung, mit der in den sozialen Netzwerken bezahlt wird, ist Aufmerksamkeit. Darum geht's. Und die Möglichkeit, mit Pöbelei Aufmerksamkeit zu erregen, ist einfach sehr, sehr viel einfacher als mit einem gediegenen Urteil. Und das begünstigt die Pöbelkultur. Und es gibt ja Menschen, die das jetzt mittlerweile vom Netz wieder zurück ins Leben übertragen, wie Donald Trump. Wir merken, das ist doch die Aufmerksamkeitsökonomie außerhalb des Netzes ist doch die gleiche und die ganzen bürgerlichen Spielregeln braucht man nicht mehr. Wenn man sich im Netz daneben nehmen darf, darf man das in Zukunft auch in der Realität.
Ich hatte leider vergessen, vor diesem Gespräch zu sagen, wir wollten mal den Namen draußen lassen, aber man kommt natürlich nicht umhin. Wie ist es mit Verletzungen in dem Zusammenhang?
Nein, also solange man ein so schönes Leben hat, wie ich das habe und auch so gut von den Dingen leben kann, hat man deswegen keine tiefen Verletzungen. Ich hatte tiefe Verletzungen, als ich im Jahr 2003 einen Roman geschrieben habe, den ich für das Beste halte, das ich aus meiner eigenen Sicht geschrieben habe.
Die Kosmonauten.
Ja, der heißt Die Kosmonauten und der ist von 2 jungen Kritikern in der FAZ und in der Süddeutschen Zeitung mal ebenso aus der Hüfte erschossen worden.
Ja. Mit welchem Argument?
Och, weiß ich nicht, so ein bisschen schnöselig, arrogant, so abgetan. Ja, also, ja, das ist so dickes Buch dafür, der Stoff hätte gerade für eine Novelle gereicht. Und ach, jetzt gibt's schon so viele Bücher über Berlin, da ist ja schon wieder eins. So, also sowieso.
Und es ist nicht der große Nachwenderoman und...
Ja, es ging eigentlich darum, dass ich tatsächlich ein Buch geschrieben habe, das kein Wenderoman war, sondern im ersten 2 Jahre nach der Wende spielt und auch kein Berlin-Roman war, weil Anfang so der Nullerjahre gab es ganz viele Berlin-Romane. Das war eigentlich weder das eine noch das andere. Aber das wurde so in einem Abwasch, wurde das erledigt. Und das hat mir viel ausgemacht, weil es meine Existenz gekostet hat. Also ich habe an diesem Buch 2 Jahre gearbeitet, in der Zeit sehr wenig Geld verdient. Und von dem Buch haben sich dann im Hardcover 800 Exemplare verkauft. Danach war ich komplett ruiniert. Und da musste mir diese Kritik was ausmachen. Und die ist nicht spurlos an mir vorübergegangen.
Ist es nur auf der Backlist?
Ja, es ist auf der Backlist und es hat sich dann auch später besser verkauft. Aber heute wäre ich an den Verkaufszahlen auch gar nicht mehr so besonders interessiert, sondern eigentlich daran, dass es den einen oder anderen literarischen Gourmet findet, der tatsächlich erkennt, was es ist.
Das MDR Kulturcafé aus dem Arbeitszimmer vom Philosophen und Publizisten und Bestsellerautor Richard David Precht in Düsseldorf. Es ist Ihr Arbeits- und Wohn- und Küchenzimmer, hatte ich gesagt. Wie gut klappt es denn bei Ihnen mit der Trennung zwischen Arbeit und Leben, zu der immer wieder geraten wird? Oder ergibt die Frage für einen Philosophen gar keinen Sinn?
Ja, da haben Sie völlig recht. Die ergibt keinen Sinn. Und wenn man das, was man tut, gerne macht, passioniert macht, ich empfinde ja das, was ich mache, nicht im strengen Sinne als Arbeit. Also ich würde ja die gleichen Bücher schreiben, wenn ich kein Geld damit verdienen würde, sondern ein Grundeinkommen bekäme. Also das ist ja das, was ich mache, weil es mich am stärksten passioniert. Und das einzig Nachteilige daran ist tatsächlich, dass wenn man mal so intensiv in der Arbeit drin war, dass es oft schwer ist, umzuschalten. Und damit tut man dann anderen Menschen, insbesondere meiner Partnerin oder meinen Freunden, keinen großen Gefallen.
Wie entscheiden Sie, woran Sie arbeiten, was für Sie ein Thema ist? Also die letzten Jahre sind ja voll mit diesem Krisenempfinden und dann also x Themen. Wie kommt es da zu der Entscheidung bei Ihnen?
Es gibt ja viele wichtige Krisenthemen, über die ich kein Buch schreiben würde. Also ich bin sehr häufig im Jahr unterwegs und spreche über die Herausforderungen der Digitalisierung und die mutmaßlichen gesellschaftlichen Folgen, würde darüber aber kein Buch schreiben. Schon aus dem einfachen Grund, weil wer kauft ein, weiß ich nicht, 400 Seiten Buch über die Digitalisierung? Das ist irgendwas, das möchte man handlich verpackt haben oder hört man sich mal einen Vortrag an. Aber da will man keine 400 Seiten drüber lesen.
Müssen es bei Ihnen immer 400 Seiten?
Ach, naja, wenn ich so ein Buch schreiben würde, dann würde ich ja schon versuchen, das irgendwie gründlich zu durchdenken und Gedanken da reinbringen, die nicht das sind, was die Leute sich sowieso schon denken. Und dann wird es sehr häufig dann doch gleich ein dickeres Buch. Also von einer Ausnahme abgesehen sind alle meine Bücher ziemlich dick.
Wie kommt denn diese Welt bei Ihnen hier eigentlich an? Also wie kommt die ganz praktisch hier rein? Also in diesen Ort, in Ihren Kopf? Wie ist das?
Welche Welt meinen Sie? Die Welt insgesamt?
Mhm. Also die Welt. Also es gibt sicher draußen irgendwie den Mann, der mit dem Rasen hier, mit dem Laubgebläse unterwegs ist und dann auf der anderen Seite natürlich so die vermittelte Welt, die Sie die mediale Erregungsindustrie nennen, also die Zitat von Ihnen, also die mediale Erregungsindustrie. Wie stark fühlen Sie sich denn fremd erregt?
Also ich habe ja ein Leben, wo ich viel mehr mit verschiedenen Lebensbereichen zusammenkomme als in fast jedem anderen Beruf. Also ich bin 100-mal im Jahr unterwegs und fahre fast immer mit dem Zug und kriege natürlich ganz, ganz viel mit von den Nöten und Notwendigkeiten anderer Menschen. Ich stelle immer wieder fest, dass so eine grandiose Technologie wie das Smartphone offensichtlich nur erfunden wurde, damit die Leute sich die gleichen Belanglosigkeiten erzählen. Ich bin in 10 Minuten da oder so, ja, die man sich auch ohne Smartphone erzählen konnte und die auch keiner wissen will.
Lassen Sie mich kurz zwischenfragen, weil also wenn Bahnfahrer miteinander sitzen, dann gibt es immer was zu besprechen. Meinen Sie, ist es tatsächlich so, dass also Sie werden ja erkannt im Zug, ne? Also sehr oft, dass sich dann Leute tatsächlich wenn Sie dann neben Ihnen sitzen, dann auch tatsächlich das Gespräch suchen?
Ja, das
Sie
kommt
sagen,
häufig vor.
Herr Precht, übers Leben mal reden?
Ja, das also, kommt. Das
Sie
kommt,
sind doch der Philosoph.
Ja, genau, ja. Das kommt sehr häufig vor. Ich meine, häufig arbeite ich ja ganz intensiv von meinem Laptop, dann schaue ich gar nicht auf und werde auch häufig nicht angesprochen. Mhm. Aber im Speisewagen zum Beispiel kommt das sehr oft vor.
Mhm.
Und dann erzählen mir die Menschen aus ihrem Leben und ihre Nöte und ihre Notwendigkeiten. Ich unterhalte mich unglaublich viel mit Taxifahrern, von denen es erstaunlich viele gibt, die meine Bücher gelesen haben, wo ich mich immer frage, das ist erstaunlich, dass das gerade bei Taxifahrern so ausgeprägt ist. Erst gestern Abend, als ich vom Flughafen kam, ein Taxifahrer, der sagte, froh, dass er mich fährt und sofort anfing mit mir über das Stockholm-Syndrom und ähnliche Dinge, die ihn beschäftigen, zu reden. Also das war wirklich sehr interessant und ich habe ja meine Philosophiegeschichte den iranischen Taxifahrern gewidmet in Köln, die über eine erstaunliche Bildung alle verfügen im Vergleich zu den deutschen Kollegen. Und mit denen das großen Spaß macht und von denen ich viel gelernt habe. Also diese Widmung ist kein Gag, sondern die ist ganz, ganz real darauf bezogen. Also gibt es Leute, für deren Bildung ich den tiefsten Respekt habe.
Mhm.
Naja, und ich komme halt durch meine Vorträge auch sehr viel in der Wirtschaft rum und ich sehe natürlich, was ist bei Banken los, was ist bei Versicherungen los, was ist in den verschiedenen Branchen los, was sind deren Sorgen, was sind deren Gedanken. Ich glaube, es gibt keinen zweiten Beruf, wo sie in so viele Lebensbereiche reinriechen, weil ich höre mir dann häufig ja noch die Fachvorträge vorher an, um einfach eine genaue
Klar,
Vorstellung
natürlich.
Zu haben.
Ja,
ja.
Ja.
Mhm. Ich glaube, selbst als Politiker okay. nicht, weil als Politiker müsste man eigentlich, aber ich sehe auch immer wieder, wenn ich bei großen Kongressen bin, Der Politiker kommt, hält den Eröffnungsvortrag von einer Viertelstunde und ist dann weg. Der hört sich jetzt nicht die Fachvorträge der Holzindustrie an,
ja, okay,
oder die Sorgen des Zementgewerbes oder diejenigen der Werbeindustrie oder was auch immer.
Das klingt so, als wäre also für sozusagen Ihre Weltaufnahme, Weltnahrungsaufnahme, so die mediale Erregungsindustrie, es wird die gar nicht so eine große Rolle spielen.
Das stimmt.
Und dennoch sind Sie in der Lage zu analysieren, dass wir uns in einem Zustand unausgesetzter Gereiztheit tatsächlich bewegen würden, leben würden. Was halten Sie eigentlich von diesem Gegenkonzept, was also gegenwärtig überall Thema ist, also dass die Achtsamkeit, Mindfulness, Meditation, MBSR, Google, Search Inside Yourself, so diese Geschichten, meditieren Sie?
Nein. Ich meditiere nicht, aber ich würde es tun, wenn ich das Gefühl hätte, ich sollte es tun. Das ist aber bei mir nicht der Fall. Also ich fühle mich jetzt nicht so zerrissen, aufgelöst. Was aber damit zusammenhängt, dass ich ein sehr selbstbestimmtes Leben habe. Wenn ich jetzt ein viel entfremdeteres Leben habe, ja, wo der ganze Außendruck von außen kommt und ich eigentlich das Gefühl habe, ich komme in meinem Leben nicht vor, in meinem Berufsleben nicht vor, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es ein gutes Korrektiv ist, zu meditieren. Das Einzige, was mich daran stört, sind eigentlich nur jene Spitzenmanager, die den ganzen Tag gehetzt sind und dann sich noch weiter hetzen dadurch, dass sie jetzt unbedingt eine halbe Stunde Meditation noch einhalten müssen. Also wenn man meditiert, weil man dann meint, dass man effektiver mit seinen Kräften haushaltet, dann ist das ein Widerspruch in sich, weil das Effektivitätskonzept und das Meditationskonzept einander
passt
vollkommen widersprechen.
Nicht,
ja.
Ne?
Und dass man dann so denkt, dass man so nach all der Fremdbestimmung jetzt noch mal eben eine halbe Stunde Energie tankt, damit man danach anschließend wieder seine Aktien besser verkaufen kann, dann kommt mir das ausgesprochen spooky vor und dann habe ich das Gefühl, da ist eigentlich nicht begriffen, wofür Meditation eigentlich da ist.
Eine weitere Fiktion im Zeitalter der Fiktion?
Ja, also wir leben ohne Zweifel in einer völlig durchfiktionalisierten Gesellschaft. Und da gehört natürlich auch die Wahnzustände dazu, dass man eben Yoga oder Meditation aus solchen Gründen macht. Das spricht nicht gegen Yoga oder Meditation. Man sollte nur überlegen, warum man es macht.
Und wenn ich jetzt sagen würde, mal rein hypothetisch, Sie sagen, also jetzt nicht nicke zu dem und sagen, wir leben in einer völlig durchfiktionalisierten Gesellschaft, sondern mal so tue, als wäre mir das nicht plausibel. Haben Sie zwei Argumente dafür?
Ja, also das eine ist, früher bestand das Leben aus Langeweile und aus Geschichten. Jedenfalls für die allermeisten Leute. Und Geschichten sind das, was sich ereignet, wenn was dazwischen kommt. Heute besteht das Leben aus Plänen auf der einen Seite. Ja, und die McKinseys dieser Welt machen jeden Arbeitsgang noch effektiver und noch weniger abhängig von Zufällen und noch optimierter. Und auf der anderen Seite, die gleichen Menschen, die den ganzen Tag nach Plan funktionieren, pfeifen sich in ihrer Freizeit unausgesetzt Fiktionen rein. Also in allererster Linie Filme. Und so verlagern wir unser Bedürfnis nach Geschichten aus der realen Welt in die Fiktionswelt. Ganz, ganz extrem zu sehen bei der Generation der Kinder, meinem eigenen Sohn eingeschlossen. Und im Grunde genommen ist die Fiktionswelt diese Welt, wo sich die Seele dann entsprechend entfalten soll mit Angst und Mut und all den Leidenschaften. Und die andere Welt wird diese Welt, die immer grauer, fantasieverlassener und so weiter wird. Und das ist die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft sich im Augenblick entwickelt. Das eine ist die graue Burnout-Welt und das andere ist die Welt, die nicht mehr Realität ist und in der es gar nicht brutal genug zugehen kann.
Warum denn aber gerade dieses, also ist es so, dass sozusagen die graue Burnout-Welt produziert in uns also so viel Angst und Wut auch und so, dass wir also uns gerade auch mit so diesen Gewalt- und Thriller-Situationen
offensichtlich,
ja. Das ist ja
das Ganze,
extrem
explodiert. Das ganze unausgelebte Leben der langweiligen Bürojobs wird kompensiert durch eine gewaltpornografische Fiktionswelt.
Da gehört SM zum Beispiel, diese Welle, die wir die letzten Jahre, weiß
nicht, ob
wir
die überhaupt noch haben. Die durchschnittliche Fernsehgewalt.
Ja.
Also muss ich ja nur einen Tatort aus den 70ern angucken und einen Tatort von heute.
Die Zahl der Toten hat einfach
Die Zahl der Toten, die Art und Weise. Ich meine, bis der Italo-Western aufkam, wurden nirgendwo Wunden gezeigt, in keinem einzigen Film. Also bevor Corbucci und Sergio Leone damit angefangen haben, die Leichen im Vordergrund sterben zu lassen und das Blut aus Wunden laufen zu lassen, sahen die alle sauber und tadellos gebügelten Hemden, lagen die da und da war vorher das nicht zu sehen. Das knallte nur. Ja? Und seitdem hat sich das natürlich massiv verändert und auch das deutsche Fernsehen ist extrem gewaltpornografisch geworden.
MDR Kulturcafé mit Richard David Precht in Düsseldorf bei Prechts Privat. Die Welt ganz machen, Sagt Ihnen dieser Gedanke was? Also, wenn wir diesen Unterschied zwischen Tierwelt und Menschenwelt auflösen, wenn wir darüber anders denken, wird die Welt davon ein Stückchen ganzer oder auch in der weiteren Bedeutung ein Stückchen heiler? Ist das so?
Ach ja, so Begriffe wie ganz und heile kommen in meinem Denken eigentlich nicht vor. Aber ich sehe die Geschichte der Menschheit als eine Geschichte zunehmender Sensibilisierung. Kann sein, dass in den ursprünglichen Ursprüngen die Menschen schon mal so sensibel waren wie in dem Zustand, in den sie irgendwann mal kommen wollen. Aber es gibt natürlich eine große Höherentwicklung in sehr vielen Bereichen. Also die Abschaffung der Sklaverei, das Verbot der Kinderarbeit, die Gleichberechtigung der Frau, alles Dinge, die über viele Jahrhunderte erkämpft wurden. Gedacht wurden die zum Teil schon vor mehr als 2000 Jahren. Auch die alten Griechen hatten schon Denker, die die Sklaverei abschaffen wollten und die Frauen gleichberechtigen. Aber das gesellschaftliche Klima hat sich natürlich nicht in einer geraden Linie, ja, also mit starken Ausschlägen mal nach oben, mal nach unten, insgesamt natürlich sehr, sehr positiv gewandelt, jedenfalls in den sogenannten westlichen Ländern oder in den Ländern, die aufgrund von Industrieproduktions- und Dienstleistungsgewerbe zu Gesellschaften wurden, die sich das leisten konnten. Und warum sollten wir nicht den nächsten Schritt machen der zunehmenden Sensibilisierung und unser Verhalten gegenüber Tieren grundlegend neu überdenken? Zumal ja die allermeisten Menschen in Deutschland der Überzeugung sind, dass Massentierhaltung schlecht ist, dann sollten wir vielleicht auch dazu kommen, dass wir irgendwann keine Massentierhaltung mehr machen.
Nun hat es ja eine Phase gegeben in Ihrem Leben, wo es ja eine heile Welt gab. Also diese heile Welt war zwar auf der anderen Seite der Mauer von Solingen aus betrachtet, aber ich fand es, Sie sind in einer Familie groß geworden, die also der DKP sehr nahe stand. Sie waren als Kind der Sowjetunion sozusagen als heiler Gegenwelt innig verbunden. Oleg Blochin von Dynamo Kiew war einer oder Ihr Held gewesen. So in Ihrem Kopf zumindest war es ja eine heile Welt gewesen.
Ja, aber ich war mir auch als Kind immer ein wenig bewusst, dass es die Welt in meinem Kopf ist und dass ich es nicht so genau wissen wollte. Also meine Eltern waren keine ausgemachten DDR-Fans. Mein Vater war der Überzeugung, dass die DDR im Prinzip das gerechtere Deutschland sei. Aber die Betonung lag auf Prinzip und für die real existierende DDR hat er sich nicht sonderlich interessiert. Es ging ihm eigentlich nur um dieses Prinzip dahinter. Und deswegen haben meine Eltern jetzt wahrlich nicht von Erich Honecker geschwärmt oder von Walter Ulbricht. Also bei so links wie sie waren nicht naiv.
Und bei Ihnen ist dann, also ich habe, wenn ich da richtig drauf geguckt habe, so zwei Desillusionierungsbewegungen mitbekommen. Einmal da, wo mein Müsli dampft, bin ich ganz unverkrampft. Also so ja, als die Grünen sozusagen die Weltrevolution sozusagen entfremdet hatten zum einen. Und dann als Ihre gute alte DDR, ist ja wirklich ein Zitat Precht, meine gute alte DDR, als die am Ende war, war auch Ihre Kindheit zu Ende, schreiben Sie, als die Mauer fiel und seitdem gibt es die heile Welt nirgends.
Naja, also ich sage das natürlich ein bisschen liebevoll ironisch.
Ich hab's geahnt.
Es war natürlich, die DDR war in meiner Kindheitsfantasie eine Gegenwelt und die ich mir deswegen schön geredet habe, weil ich als Kind sehr linker Eltern im Westen ständig angefeindet worden bin. Also von Lehrern, auch von Mitschülern oder Eltern von Mitschülern. Wir fielen auf, wir passten nicht ins Konzept.
Sie waren schlecht angezogen?
Ich war völlig schlecht angezogen und ich musste mir natürlich moralisch schön färben, wofür ich stand. Und deswegen habe ich halt im Zweifelsfall etwas verteidigt, was ich im Übrigen ja aus eigener Anschauung kaum kannte. Ich bin ja nur zweimal in meinem Leben als Jugendlicher in der DDR gewesen.
Einmal in Köthen
einmal
mit Ihrer Mutter?
Als Neunjähriger in Köthen. Und das zweite Mal mit 15 in Ostberlin. Allerdings habe ich bei diesen beiden Reisen ausnahmslos positive Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Also ich habe Köthen wunderschön gefunden. Ich wäre als Kind viel lieber in Köthen aufgewachsen als in Solingen. Und der Hauptgrund dafür war nicht allein, dass es DDR war, sondern dass es der Fortschritt nicht so war. Das heißt, es gab nicht so viele Autos, es gab nicht so asphaltierte Straßen. Aus der Perspektive eines Kindes großartig. In Solingen konnte man nirgendwo spielen, ne? Waren überall Hauptverkehrsstraßen. In Köthen waren zum Teil die Wege noch aus Sand. Es waren ganz, ganz wenig Autos da. Und überall, wo es grün war, war kein Zaun drum. Und so. Bei uns war überall ein Zaun drum, alles war parzelliert, alles gehörte jemandem.
Unterbrechen. So, da, so können wir nicht aufhören an dieser Stelle. Wir müssen irgendwie doch nochmal gucken, was machen wir denn nun mit der Welt? Also Sie haben schon mal gesagt, heil machen, ganz machen ist aus philosophischer Sicht, da sind auch die meisten Ihrer Kollegen ja so unterwegs, dass sie sagen, also Gestaltungs- und Kontrollillusionen lieber aufgeben, von wegen ja alle Masterpläne sind ohnehin unterkomplex, was also bleiben hinter dieser komplexen Welt zurück. Dann gibt es das Konzept aktuell, also lieber Resonanz zu suchen in dieser Welt. Ach, ja. Oder Agnes Heller, die sagt irgendwie, es lasst doch die Utopien, Dystopien sind viel realistischer in diesem Spektrum. Aber andererseits gibt es dann so eine neue Linke, Bernie Sanders, David Graeber, Armin Avanessian, so eine neue Linke, die durchaus die Welt reparieren will. Also ja. Langer Vorlauf jetzt, was machen wir nun?
Also falls Agnes Heller, die ich sehr schätze, das so gesagt hat, dann war das jetzt eine der etwas wenigeren schlauen Sätze von ihr. Also wir leben jetzt in einer Phase, in der ein 250 Jahre altes Gesellschaftsmodell endet. Und wenn wir keine Utopien haben, dann werden sich die Dystopien verwirklichen. Also die bürgerliche Gesellschaft,
sie sagt, wie wir sagt, ich darf Sie unterbrechen, dass nicht Agnes Heller jetzt hier so schlecht wegkommt, nur
weil ich sie
vielleicht
sie
nicht richtig, richtig zitiert habe. Also sie sagt, lasst uns mit den Dystopien beschäftigen, damit es nicht so schlimm wird. Und nicht immer von irgendetwas träumen, was sozusagen wie der ganze Hebel an die Welt
angesetzt. Also ich glaube, es ist ausgesprochen wichtig, dass wir jetzt träumen und dass wir uns nicht, also Resonanz, alles positiv und so, ja, und Achtsamkeitskultur bin ich ja überall für, aber damit allein machen wir die Welt noch nicht besser, sondern wir werden jetzt in eine Gesellschaft kommen, die das Ende der Arbeitsgesellschaft ist, wie wir sie bisher kannten. Das heißt, die Tugend der bürgerlichen Gesellschaft, nämlich die Arbeit, moralisch die Tüchtigkeit, ist etwas, was es nicht mehr auf die Art und Weise geben wird, wie es das bisher war. Für die Hälfte der Bevölkerung wird es keine Arbeit mehr geben in der Zukunft. Vielleicht schon in 20 Jahren, vielleicht auch schon sogar in 15. Und dann kommen wir in eine vollkommen neue und andere Gesellschaftsform. Und wenn wir da nicht Flöcke einschlagen und sagen, wir wollen das haben, also etwa ein Grundeinkommen, wir wollen das haben, also etwa eine Grundfinanzierung über Finanzsteuern statt über die Besteuerung von Arbeit. Wenn wir also so ein Bild nicht malen, dann überlassen wir das Träumen und das Bildermalen der Industrie, die das als einzige im Augenblick macht, nämlich Google und Facebook und so weiter, die von ihrem digitalen Nirvana und ihrer Datencloud träumen und uns damit versprechen, dass wir dann glücklich sind. Die entwerfen Utopien. Und wenn wir da keine Gegenutopien zumachen und sagen, so wie ihr sagt, dass wir leben werden, wollen wir nicht leben, dann machen wir einen ganz großen Fehler. Also ich glaube, die Stunde der Utopie schlägt. Aber bitte nicht der totalitären Utopien, nicht der rückwärtsgewandten Utopien, sondern zu überlegen, wie man das, was uns in dieser Gesellschaft wichtig ist, also all unsere Vorstellungen von Freiheiten und Rechten, dass wir die in einer völlig veränderten Gesellschaft wiederfinden und dass es nicht schlimmer wird, als es jetzt ist.
Was heißt das für uns in unserer Burnout-Welt, von der wir gerade sprachen?
Dass vielleicht tatsächlich das, worunter wir jetzt hier alle im Alltag leiden, dann irgendwann tatsächlich nicht mehr der Fall ist. Also, dass die Anzahl der Menschen, die selbstbestimmt arbeiten, und zwar erstmal unabhängig von der Frage, ob sie das gegen eine finanzielle Entlohnung tun oder nicht, weil sie ausreichend Geld zur Verfügung haben, weil sie ausreichend Möglichkeiten haben, gute Pläne für den Tag zu realisieren.
Zu denen eine solche Welt kommen zu können.
Ich meine, machen wir uns nichts vor. Also ein ganz großer Teil der Berufe, die die Menschen machen, machen sie nicht freiwillig. Die würden sie ohne Geld eben nicht machen. Und wenn wir in eine Gesellschaft reinkommen, in der sehr viele Menschen etwas tun, wo sie sagen würden, das würde ich auch ohne Geld tun oder ich tue es ohne Geld und bin glücklich und zufrieden, habe Anerkennung, Bestätigung und so weiter, das ist noch ein langer Weg bis dahin. Aber das ist die Utopie.
Und was heißt das aber für uns jetzt, wenn wir jetzt gleich anfangen? Also hier, wir stehen hier auf und was wären so
die Das allererste, was ich tatsächlich machen Schritte? Würde, wäre jetzt sofort zu fordern, und das tun ja auch viele, dass wir ein Grundeinkommen einführen, weil wenn die großen Entlassungswellen losgehen, das wird 2017 losgehen, 2018 wird es ganz groß losgehen bei Versicherungen, bei Banken und so weiter, dann müssen diese Leute aufgefangen werden, dürfen nicht auf Hartz-Niveau sinken. Und sie müssen spüren, dass sie auch ein Menschen- und Lebensrecht haben, wenn sie keiner beruflichen Tätigkeit mehr nachgehen. Denn ein großer Teil dieser Leute wird dann on the long run auch nichts mehr finden.
Und wenn wir jetzt nicht fordern, sondern machen, persönlich machen, weil wir sind ja hier in so einem Raum, der zwischen Privat und Arbeit gerade ist, wir so ganz persönlich machen.
Ich glaube nicht, dass man das von unten alleine machen kann. Das ist ganz wichtig. Ich unterscheide mich von einigen anderen Leuten, von denen ich viel halte, dadurch, dass ich meine, dass gesellschaftliche Veränderungen immer einer Zange bedürfen. Also ein Mentalitätswechsel, der ist schon längst im Gange auf der einen Seite. Da muss man gar nicht was ganz Neues machen, weil der findet sich überall. Und dieser Mentalitätswechsel muss tatsächlich in Forderungen eingehen, dass die Politik diese Strömungen aufgreift und realisiert. Davon ist sie im Augenblick Lichtjahre entfernt. Und zwar alle Parteien ausnahmslos, nicht einzelne Politiker, aber alle Parteien ausnahmslos. Da gibt es viel zu tun.
Das ist das MDR Kultur Café gewesen. Das aktuelle Buch von Richard David Precht, Tiere denken, ist im Goldmann Verlag erschienen. Das MDR Kultur Café mit Richard David Precht in Düsseldorf. Dankeschön für die Einladung. Dankeschön allen, die dabei waren. Ich bin Carsten Tesch und dieses Gespräch gibt's natürlich auch auf mdrkultur.de.
MDR Kultur. Das Radio.